herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Markus Meissner, geschäftsführender Direktor von AEB, einem sehr erfolgreichen deutschen Anbieter von Außenhandels- und Logistiksoftware. Das Unternehmen selber ist bereits seit 40 Jahren am Markt und Markus 25 Jahre davon im Unternehmen. Zwei Urgesteine also, die schon einiges an digitalen Veränderungen in Industrie, Handel und Logistik durchlebt haben. Wie die Corona-Krise diese Veränderung noch beschleunigt, darum geht es in unserem heutigen Gespräch, das übrigens auch Teil des virtuellen Live-Events Get Connected war, das AEB im Mai veranstaltet hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Markus, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, Boris, vielen Dank. Ich freue mich.
Markus, stellst du dich zu Anfang ganz kurz unseren Zuhörern vor?
Ja, mache ich gerne. Ich heiße Markus Meissner. Ich bin ein AEB-Urgestein. Dort auch schon seit längerer Zeit in durchaus verantwortlicher Position, aber Teil eines Teams. Und das ist sicherlich auch das Besondere bei AEB. Wir haben nicht so klare Kästen, in die wir unsere Verantwortung reinpressen, sondern gerade im Management-Team spielen wir uns die Bälle zu und übernehmen wechselseitig auch Verantwortung. Ich habe eine Passion, die ist sehr stark im Bereich Softwareprodukte. Das ist so die technische Seite, aber dann natürlich mit Bezug für Logistik und Supply Chain Management. Mhm. Wenn ich das Ganze zusammenbringen kann, dann fühle ich mich wohl, da bin ich in meinem Element. Natürlich in der Rolle, die ich auch nach außen in AEB wahrzunehmen habe als geschäftsführender Direktor, dann muss ich schon auch für den Erfolg ganzheitlich auftreten. Ich bin sicherlich auch derjenige, der immer wieder für Geschäftsentwicklung und auch die Internationalisierung des Unternehmens sozusagen voranschreitet.
Und wenn du sagst Urgestein, wie lange bist du jetzt dabei?
Ah, 25 Jahre.
Oh wow, 25 Jahre. Das ist aber auch ungewöhnlich, ne? In der IT-Branche.
Ja, das ist absolut ungewöhnlich. Passt aber zur AEB. Ich meine, wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter. Wir haben es, denke ich, geschafft von einem etwas familiär geprägten oder heute würde man vielleicht eher sagen Start-up geprägten Unternehmen und uns langsam und nachhaltig zu entwickeln mit viel nach wie vor bestehendem Bezug zu den Werten und den Prinzipien des Unternehmens. Und das hat dazu geführt, dass viele Mitarbeiter über viele Jahre jetzt schon an Bord sind und es vielleicht auch als die Erfüllung eines Lebensraums immer noch sehen.
Ja, es ist ja von vornherein auch schon mal ungewöhnlich, dass ein IT-Unternehmen überhaupt sich so lange am Markt hält, ne? Also ihr seid auch sozusagen Urgestein. Ja, erzähl mal ein bisschen so die Historie. Ja. 40 Jahre am Markt. Ja. Nicht älter als SAP, aber so aus derselben Generation.
Ja, unser Gründer kommt auch aus der IBM-Generation, genauso wie die SAP-Gründer.
Ja, erzähl mal so ein bisschen die Anfänge des Unternehmens, wie das damals war, wie ihr euch so über die Jahre entwickelt habt.
Ja, manche Dinge habe ich auch nur vom Hörensagen mitbekommen. Ja. Dass man tatsächlich auf alten Apfelsinenkisten gesessen ist teilweise und die Räume natürlich auch immer wieder eng wurden, das Wachstum manchmal nur schwer zu stemmen war, weil man es von Anfang an nur auf eigene Mittel gesetzt hat. Mhm. Da gab es dann auch sicherlich Zeiten, wo die Früchte nicht in den Himmel gewachsen sind. Die Zeit, die ich erleben durfte, war geprägt von einem kontinuierlichen Wachstum, von den ersten Schritten in die internationalen Märkte, von einer deutlich weiteren Standardisierung unserer Produkte, Ausbreitung des Portfolios und immer wieder dem Ringen darum, wie können wir unsere Kultur in einem größeren Umfeld, in einem internationalen Umfeld, in einem wachsenden Unternehmen behalten oder wie müssen wir sie auch natürlich transformieren, dass sie sich darauf einstellt, welche Arten von Geschäft wir jetzt machen und trotzdem so ein bisschen das Herz behalten, das wir dabei haben.
Mhm. Beschreibt doch mal, wie ihr heute aufgestellt seid. Wie groß und welche Geschäftsfelder, wie seid ihr aufgestellt?
Ja, erstmal sehen wir uns als Anbieter für IT-basierte Services und letztendlich neben den Services auch Produkte, die wir in den Bereichen Logistik, Supply Chain Management und Außenwirtschaft anbieten. Und Services ist hier auch ein bisschen im doppeldeutigen Sinne gemeint. Das sind technische Services, die man einfach nutzen kann, technische Komponenten, softwarebasiert typischerweise, aus der Cloud angeboten. Es sind aber auch zunehmend Services, wo wir einfach unser Know-how dem Kunden zur Verfügung stellen, in Form natürlich von Beratung, das haben wir schon lange gemacht, aber immer stärker auch an bestimmten Stellen innerhalb seiner Geschäftsprozesse aktiv uns zu beteiligen. Mhm. Wie sind wir aufgestellt? Wir sind 500 Mitarbeiter, wir sind in 17 Standorten mittlerweile unterwegs, davon sind 8 international. Das heißt, wir bedienen Kunden eigentlich über die ganze Welt verstreut, natürlich dort, wo die wesentlichen Warenströme stattfinden, in diesen Regionen. Das sind heute über 75 Länder, wo unsere Kunden aktiv sind. Wir haben mittlerweile uns so aufgestellt, dass wir neben standardisierten Services eben auch sehr individuelle Lösungen für bestimmte Kunden ausprägen. Wir sind branchenbreit, das heißt, wir sind nicht nur auf den Dienstleistermarkt beispielsweise in der Logistik fixiert, sondern wir haben eine ganz, ganz klare Historie eher hier in der Industrie, auch etwas im Handel und sind eher dann von dort aus in den Dienstleistermarkt rein gewachsen. Bei der Industrie, da kann man wirklich alle Branchen des produzierenden Gewerbes bei uns als Kunden finden. Wichtig natürlich, möglichst ein Volumen, dass man, wenn es geht, auch noch international versenden kann. Das ist sicherlich dann für uns der sogenannte Dream Customer. Ja. Und das hat auch ein bisschen damit dazu tun, dass wir gerade auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt sind dafür, dass wir für die Außenwirtschaft Lösungen anbieten. Da kommen wir irgendwo her, weil die ersten Produkte, die wir auf den Markt gebracht haben, es waren mögliche PC-basierte Lösungen für die Abwicklung von Zollprozessen.
Dann habt ihr also, wenn ich mir zurückblicke, so die letzten 40 Jahre, da habt ihr einiges mitgemacht in Bezug auf die Digitalisierung der Industrie in Deutschland. Kannst du da mal so ein bisschen so die Historie beschreiben, was da so in den letzten Jahren passiert ist? Und vielleicht so, ja, die Historie beschreiben und dann kurz davor aufhören, vor Anfang der Krise, dass wir dann über die Corona-Krise sprechen.
Das ist jetzt ein Feld, da könnte man wahrscheinlich ein paar Stunden drüber referieren, Boris. Und da stellt sich als erstes für mich immer die Frage, haben wir ein gleiches Verständnis, was die Digitalisierung anbelangt? Mhm. Letztendlich heißt ja die Digitalisierung, zumindest ist das so meine Sicht auf die Dinge, ich nehme Prozesse, die komplett heute in der Vergangenheit manuell abgelaufen sind, sozusagen noch per Telefon, da könnte man ja auch schon drüber streiten, ob es ein erster Schritt der Digitalisierung war, aber das würde ich jetzt noch nicht so sehen, per Telefon oder per Post und handschriftlichen Notizen und vor allem viel Dokumenten, dass man die sukzessive letztendlich in IT-basierte Prozesse überführt. Das ist ein Bestandteil der Digitalisierung. Ein anderer ist natürlich, dass man immer wieder andere und neue Technologien einsetzt, das also miteinander verknüpft. Im Ergebnis führt es dazu, dass man hoffentlich die Belastung für den Menschen geringer macht, in der Lage wird, kompliziertere oder gar komplexere Prozesse zu beherrschen, dass man den Automatisierungsgrad erhöhen kann, dass man Effizienzgewinne erwirtschaftet und dass man letztendlich einen viel, viel höheren Level an Transparenz und Geschwindigkeit erreicht. Mhm. Und wenn man jetzt das Ganze einfach über die vergangenen, nennen wir es mal 20 Jahre zurückblicken, dann haben wir natürlich vor 20 Jahren typischerweise noch, na, ich muss jetzt gerade sagen, da waren wir so am Übergang, aber das waren häufig noch typische PC-basierte Lösungen. Da hat man irgendwelche Software installiert, mit der Software hat typischerweise ein Mensch Daten erfasst und dann gab es einen Output, der entweder auf Dokumenten stattfand oder dann per einfacher EDI-Transaktion an irgendwelche anderen Partner weitergeleitet wurde. Mhm. Die nächste Evolutionsstufe war sicherlich, dass man angefangen hat, diese Systeme zum einen eher in ein Rechenzentrum zu überführen, das möglicherweise gar nicht mehr lokal am selben Ort war. Man konnte also Software sozusagen, damals hieß es gehostet, heute würde man sagen, aus der Cloud heraus beziehen. Ein anderer Aspekt war etwas später dann, dass natürlich vom PC weg angefangen wurde, die Informationen auch auf andere Geräte zu übertragen. hat sicherlich mit der Einführung des Smartphones, sicherlich getrieben durch Apple ganz stark damals 2007, schon wirklich nochmal eine weitere Veränderung gebracht. Und dann sind immer mehr mobile Geräte hinzugekommen, was natürlich die Informationserfassung und Informationsverarbeitung auch wieder verteilt hat. Dann haben wir eine große Entwicklung bei Softwarearchitekturen durchgeführt in den letzten Jahren von typischen Client-Server-Systemen heute hin, wie wir sagen, zu serviceorientierten Architekturen, wo die einzelnen Komponenten unabhängig für sich agieren können und die Granularität auch wieder deutlich zugenommen hat, verglichen mit vorher monolithischen Systemen, wie sie im Einsatz waren. Mhm. Und ich denke, die Entwicklungen der letzten 2-3 Jahre war dann viel stärker der Plattformgedanke, daraus auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, letztendlich über diese Plattformen Funktionalitäten zu konsolidieren, aber vor allem auch verschiedene Beteiligte zusammenzubringen, sodass sie interagieren können. Das spüren wir heute ganz besonders, wenn wir jetzt alle im Homeoffice sitzen, welche Abhängigkeit wir jetzt schon haben von diesen Tools, sei es Skype, sei es Teams, sei es Zoom oder ähnliche Dinge, Trello oder was alles das sein mag, damit wir die Kollaboration organisieren können. Wir müssen uns doch nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn wir heute noch mit dem Telefon und einem nicht vernetzten PC oder vielleicht sogar noch Block und Bleistift zu Hause sitzen würden und nicht in die Firma gehen könnten. Das wäre eine Katastrophe, oder?
Ja, da hätte uns die Krise noch viel härter getroffen, als sie uns ohnehin schon getroffen hat. Genau. Sind momentan denn schon 100% eure Anwendung in der Cloud oder gibt es auch noch Kunden, die eine traditionelle Lösung bevorzugen?
Also es gibt eindeutig immer weniger Kunden, die nach einer traditionellen Lösung fragen. Und da sind wir sicherlich auch schon bei dem Thema Krise, wie sich das nochmal beschleunigen wird durch die Krise. Es war aber schon ein Trend, der sich in den vergangenen 2-3 Jahren deutlich abgezeichnet hat. Selbst in kritischen Industrien, die schon aufgrund von Datensicherheit in der Vergangenheit die Cloud kategorisch ausgeschlossen hatten, die haben sich geöffnet und gesagt, sie sind jetzt auf dem Weg und sie müssen das natürlich noch durch entsprechende Vorschriften untermauern etc., aber sie sind bereit, erste Anwendungen und damit auch Daten in die Cloud zu stellen. Also die Entwicklung ist ganz klar. Jetzt haben wir natürlich Kunden, die haben vor 10, 15 Jahren ihre Systeme implementiert. Und da auch vielleicht so ein kleiner Hinweis über so USP von AIB, wir haben über viele und lange Jahre diese Systeme immer wieder weiterentwickelt und wir stehen da ja auch zu unseren Kunden, dass wir sie hierbei unterstützen und Generationswechsel eher langsam vorantreiben und auch weniger mit der Brechstange. Aber da steht natürlich jetzt auf der einen Seite demnächst die Veränderung für diese Kunden an, auf der anderen Seite die Systeme laufen und es gibt, sagen wir mal, nicht den richtig großen Druck, das jetzt erstmal sofort zu ändern.
Nun wird ja die deutsche Industrie oftmals oder wurde in der Vergangenheit kritisiert dafür, dass sie ein bisschen die Digitalisierung verschlafen hätte im Vergleich zu anderen internationalen Märkten. Siehst du das ähnlich? Gab es große Versäumnisse bis Anfang des Jahres?
Ja, wobei ich da mir nicht als erstes die Industrie, sondern eher die Politik bei uns einfällt.
Okay,
Da würde ich mal ansetzen, dass Politik in puncto Investitionsanreize setzen, selbst Investitionen zu tätigen und insbesondere auf der behördlichen IT-Ebene durchaus viel zu langsam unterwegs war.
Ist das für euch ein Geschäftszweig, behördliche IT? Gar nicht. Also nur rein gewerblich.
Genau, rein gewerblich.
Ja. Und mit der Entwicklung bist du zufrieden? Das heißt, die Ansicht, dass Deutschland ein bisschen hinterher hinkte, kannst du so nicht teilen?
Also, da kann ich jetzt keinen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Nationen feststellen. Ja. Das sind die deutschen Industrieunternehmen, denke ich, eher Vorreiter gewesen.
Okay, sehr gut. Ja. Gibt es denn Bereiche, wo du sagen würdest, jetzt kommen wir ein bisschen näher an das Thema Krise, gibt es Bereiche, wo du sagen würdest, okay, jetzt ist absehbar, jetzt wird klar, jetzt wird deutlich, dass es Versäumnisse gegeben hat, die jetzt in dieser Krise zu Problemen führen, die jetzt wirklich offensichtlich werden?
Ganz generell ist das schwierig zu beantworten. Jetzt müssen wir wirklich in die einzelnen Branchen reinschauen. Und selbst da, und sicherlich für uns immer wieder die Branche der Logistik ganz besonders im Fokus, gibt es deutliche Unterschiede. Es hängt tatsächlich von den einzelnen Unternehmen ab, natürlich auch von der Unternehmensgröße typischerweise. Also man darf ruhig sagen, große Unternehmen haben deutlich strategischer in den vergangenen Jahren ihre IT aufgestellt, haben auch prominente Projekte ins Sand gesetzt, muss man auch wiederum formulieren. Das ist aber wahrscheinlich kein industriespezifisch oder gar nationales Thema, sondern das ist eben auch, die IT-Projekte sind herausfordernd geworden, das muss man ganz klar unterstreichen. Und die Methoden haben sich auch über die letzten Jahre verändert und mussten verändert werden, damit man das noch handeln kann mit all der Komplexität. Aber insgesamt denke ich, ist es schon so, dass es noch gerade in der Logistik viele kleine und mittelständische Unternehmen aus der Vergangenheit gab, die noch mit sehr traditionellen Methoden und Geschäftsmodellen und natürlich auch mit eher einer traditionell gewachsenen Systemlandschaft, die man vielleicht auch als Legacy bezeichnen könnte, zurechtkamen und jetzt natürlich merken, wenn die Dinge in der Krise nicht mehr ineinandergreifen wie bisher, wenn ich mich nicht mehr auf Ressourcen in der gleichen Art und Weise verlassen kann, und damit meine ich, sei es Mitarbeiter, sei es Partner, Geschäftspartner, sei es natürlich auch die Kunden, und ich viel flexibler mich und schneller anpassen muss, dann kommen IT-Systeme sehr schnell an ihre Grenzen. Mhm. Ein ganz konkretes Beispiel ist natürlich wieder die Homeoffice-Seite, wo wir Unternehmen kennen, bei denen hat es problemlos funktioniert, alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Die IT-Systeme waren darauf vorbereitet. Die haben das gut verkraftet. Andere haben natürlich erstmal hier einige Wochen nachjustieren müssen und einige Lessons learned, glaube ich, absolviert.
Wie hat es denn bei euch selber geklappt? Gab es da große Hindernisse, große Probleme oder hat alles reibungslos geklappt?
Also wir hatten praktisch keine Reibungen. Und das hat damit zu tun, dass wir schon lange die Möglichkeit für alle Mitarbeiter anbieten, im Homeoffice tätig zu sein. Und das wird unterschiedlich genutzt, je nach persönlicher Situation. Wir haben dann in den letzten 2 Jahren alles auf neueste Technologie im Zuge unserer internen Digitalisierung schon umgestellt gehabt. Und wir haben relativ früh erkannt, dass wir jetzt nochmal die Kapazitäten proaktiv auf der Seite unseres Rechenzentrums für die Krise vorbereiten, hochfahren mussten. Das war ein Akt von 1-2 Wochen, wo wir dann nochmal sicherlich was nachjustiert hatten, bevor dann wirklich alle auch im Homeoffice waren. Also wir hatten frühzeitig reagiert. Insofern eigentlich keine Probleme.
Ja, nochmal zurück auf die Branchen. Gibt es aus deiner Sicht Branchen, die in Bezug auf, wie sie vorbereitet waren aus IT-Sicht und Digitalisierungssicht jetzt, von dieser Krise besonders hart getroffen wurden?
Also es gibt natürlich viele Branchen, die besonders hart getroffen wurden. Aber ob das jetzt aufgrund fehlender Digitalisierung, und ich denke, da geht ja deine Frage hin, ja, so ist, da müsste ich länger drüber nachdenken, damit wir da jetzt wirklich eine Branche, wo es leicht einsichtig wird.
Dann vielleicht mal anders gefragt, lass uns mal ein bisschen über IT-Landschaften allgemein sprechen. Vielleicht IT-Landschaften für Logistikunternehmen. Was gehört heutzutage aus deiner Sicht zum absoluten Muss in Bezug auf eine IT-Landschaft für ein Logistikunternehmen?
Was ist ein Logistikunternehmen? Da müssen wir wahrscheinlich erst mal da anfangen, weil es gibt natürlich den klassischen Spediteur, der seine Flotte zu managen hat. Das ist was anderes als ein Reeder, der letztendlich immer wieder Container auf irgendwelche Schiffe zu buchen hat und da letztendlich eine ganz andere logistische Herausforderung. Und es gibt die vielen Dienstleister, die letztendlich nur als Vermittler und Optimierer auftreten, ohne dass sie irgendwelche eigenen Assets haben. Die Unternehmen haben ganz unterschiedliche Anforderungen an IT-Systeme. Wir haben zum Beispiel viele Kunden aus der Verladerschaft als Nutzer unserer Systeme, die natürlich primär erstmal darauf fokussiert sind, dass sie den Übergang zwischen Beschaffung, Produktions- und Distributionslogistik mit den Systemen intern gut hinbekommen, dass sie die Verfügbarkeit der Bestände und Artikel sicherstellen und dass sie dann, wenn tatsächlich jetzt ein Kundenauftrag ansteht, dass sie dann dieses Fulfillment in der Qualität und Geschwindigkeit hinbekommen, dass es letztendlich den Service-Level des Kunden trifft. Das ist das ganz Entscheidende. Und vielleicht ist das auch der Ansatzpunkt, um die Frage richtig zu beantworten. Man muss immer sehen, was ist der Kernwertschöpfungsprozess eines Unternehmens? Mhm. Ja, also was sind die Tätigkeiten und welches IT-Systeme benötige ich nun, um genau diesen Wertschöpfungsprozess möglichst lückenlos abbilden zu können? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dieser Wertschöpfungsprozess absolut stabil, immer der gleiche, oder verändert er sich? Ist er volatil oder verändert er sich schleichend, weil letztendlich ich mich immer wieder nach neuen Trends und Veränderungen im Markt sehr schnell ausrichten muss und anpassen können muss. Mhm. So, und jetzt sind wir schon bei der nächsten Frage. Wie muss ich dann meine IT-Systeme entsprechend ausrichten, um die Notwendigkeiten, die ich aus meinem eigenen Geschäftsmodell heraus erkenne, entsprechend abbilden zu können? Und in der Krise haben wir gesehen, dass mit der schnellen Veränderung und die einfachste Art und Weise, die wir hier jetzt an Veränderungen oder die einfachsten Veränderungen, die wir gesehen haben, waren Volumenveränderungen. Mhm. Plötzlich sind die Volumen eingebrochen und die Unternehmen sind auf ihren Kapazitäten und ihren Beständen gesessen. Es ist natürlich dann auch so, dass in einem Netzwerk möglicherweise Partner, Lieferanten insbesondere wegbrechen und ich dann umschiften muss. Und das sind alles Fragen, wie flexibel ist meine IT, um mit solchen Problemstellungen umzugehen.
Und kannst du vielleicht mal beschreiben, was für Produkte oder was für Anwendungen von der AIB da jetzt greifen? Was habt ihr typischerweise für Anwendungen, die so einem Unternehmen, die mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat, da tatsächlich benutzen kann?
Also da möchte ich mal zwei Anwendungen ganz besonders herausgreifen, die tatsächlich, wir nennen es Supply Chain Collaboration hier, die Beziehung und die Prozesse zwischen Partnern in der Supply Chain abbilden, letztendlich Lücken schließen, automatisieren, verbessern. Ganz klar, ich habe es vorher erwähnt, wir kommen aus dem Umfeld Zoll, Außenwirtschaft. Hier ist natürlich die Fragestellung, wenn ich meinen Lieferanten aus China habe und ich heute regelmäßig Importe aus China durchzuführen habe, mir der Lieferant in China ausfällt und ich jetzt plötzlich einen, sagen wir mal, in Vietnam finde. Wie schnell kann ich sozusagen meine Prozesse, meine Supply Chain umstellen, dass ich jetzt nicht mehr aus China, sondern aus Vietnam importiere? Einfaches Beispiel. Wenn wir jetzt eine Plattform anbieten, die sagt, hinter der Plattform hast du entweder die Möglichkeit, direkt mit den lokalen Zollbehörden zu kommunizieren, oder wir haben ein Netzwerk von sogenannten Zollbrokern, die auch auf der Plattform arbeiten. Und ich kann einfach sagen, ja, wen gibt's denn auf der Plattform, der mir für Vietnam die Prozesse optimiert? Dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich jetzt da von vorne anfangen muss, weil ich als Unternehmen habe ja schon meinen Zugang und meine Daten auf der Plattform. Brauche jetzt nur eine neue Verbindung zu einem anderen Partner in einem anderen Land. Das ist ein Beispiel. Das andere ist Transportdienstleister. Viele Dienstleister hatten jetzt große Kapazitätsschwankungen in der Krise. Der eine war gerade im Paketdienstbereich möglicherweise schon so überbucht, dass die Service-Levels gar nicht mehr eingehalten werden konnten. Das habe ich übrigens auch privat am eigenen Leib erfahren, was das heißt, wenn Pakete jetzt tatsächlich für mehrere Tage, wenn nicht Wochen, irgendwo unterwegs waren. Ja. Und ich als Unternehmen, der jetzt einen Paketdienstleister beauftragen möchte, die Wahl habe, auch über die Plattform zu sagen, was ich heute mit dem einen mache, kann ich auch morgen mit dem anderen machen. Aber der Prozess bleibt der gleiche. Mhm. Weil wir als AIW sozusagen die Übersetzung herstellen, den Auftrag und weiterleiten, die entsprechende Dokumentation nach Vorgaben der Dienstleister übernehmen, nicht händisch, das macht alles das System, dann habe ich natürlich auch an Flexibilität gewonnen. Mhm. Und wenn ich eine Prozessplattform habe, wo ich relativ schnell sagen kann, in der Krise muss ich aber nochmal verschiedene Checks einbauen. Ich muss letztendlich einen Prozess, der bisher relativ klar immer einfach durchging, wo ich auch nicht den Detaillevel an Transparenz benötigte, und jetzt plötzlich weiß ich, es könnte hier ein Problem und dort eins geben, dann nehme ich meine Plattform und sage, jetzt möchte ich hier entweder nochmal ergänzende Daten zur Kontrolle erfassen oder ich möchte hier nochmal Informationen verarbeiten, bevor der Prozess weiterschreitet. Und ich kann das mehr oder weniger ad hoc konfigurieren. Mhm. Dann habe ich natürlich als Unternehmen auch viel gewonnen. Jetzt habe ich gerade sozusagen über unsere Prozessplattform, die wir aus der IB Cloud heraus anbieten, gesprochen.
Ja, wie einfach oder schwer ist das Neue, also eine neue Konstellation, was du gerade ansprachst, wenn du jetzt deine Supply Chain und deine Anbieter wechselst von China nach Vietnam, wie einfach oder schwer ist es, solche neuen Partner und Lieferanten da zu integrieren? Was sind das für Integrationen, über die wir da sprechen? Das ist EDI-Verbindung an eine Cloud oder wie geht das?
Die Frage richtet sich jetzt an wen? An die AIB oder an den Kunden von der AIB?
Ja, sowohl als auch. Ich vermute, dass ihr dabei mithelft, Lieferanten an die Plattform anzubinden, oder?
Ja, genau. Also letztendlich ist es so, dass wir... Das ist unsere Aufgabe, die Plattform kontinuierlich mit mehr Partnern vergrößern müssen. Das heißt, okay. Wir haben die Aufgabe, im Zollumfeld weitere Broker zu finden, damit wir die unseren Kunden anbieten können. Wenn okay. Der Kunde, das ist jetzt die andere Sicht, wenn der Kunde schon auf der Plattform ist, er hat sich an die Plattform angebunden, dann sozusagen ein von China auf Vietnam zu wechseln, um beim Beispiel zu bleiben, das ist relativ wenig Aufwand für ihn. Mhm. Zumindest kein Schnittstellenthema, sondern höchstens ein Datenthema. Es kann sein, wir brauchen für Importe aus Vietnam irgendwelche anderen Daten noch. Entweder wird die vom Partner bereitgestellt oder das Unternehmen muss sie sich woanders beschaffen. Da könnten noch kleine Ergänzungen notwendig sein, aber das ist dann kein technisches Thema.
Mm. Und jetzt mal zu wechseln auf so allgemeine Sicht in Bezug auf, wie sich globale Lieferketten jetzt im Rahmen auch dieser Krise und danach verändern werden. Was ist deine Sicht? Wird sich da viel ändern? Also zum Beispiel mehr Nearsourcing, wird viel mehr der Produktion nach Deutschland gebracht, nach Europa gebracht? Was prognostizierst du da? Was glaubst du, wie sich die Lieferketten global verändern werden?
Es gab schon vor der Krise einen Trend, dass viele vorhergesagt haben, dass sich die Lieferketten verkürzen werden. Der Hintergrund ist, das ganze Thema Arbeitsteilung, kleinteiligere Produktionsabschnitte, komplexere Lieferketten ist ja vor allem dadurch entstanden, wenn man es einfach rückblickend betrachtet, dass die Unternehmen immer mehr Möglichkeiten gesucht haben, immer neue Möglichkeiten gesucht haben, ihre Arbeitskosten irgendwo in fernen Ländern sozusagen zu reduzieren und dort die manuellen Tätigkeiten auszulagern. Wenn uns jetzt aber die Technologie es ermöglicht, diese manuellen Tätigkeiten komplett zu automatisieren, dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, abgesehen von vielleicht Energie- und Umweltkosten, wo jetzt eine Maschine steht. Hm. Warum soll ich dann noch letztendlich meine Supply Chain übermäßig komplex gestalten mit x vielen Lieferanten. Also der Trend, zumindest gedanklich bei vielen strategischen Planern, war schon lange vorgegeben zu sagen, wir müssen eher wieder Insourcing betreiben. Wir müssen eher wieder selber mehr produzieren, weil wir es komplett automatisieren können. Mhm. Jetzt in der Krise kommen natürlich noch vor allem soziologische, politische Aspekte hinzu. Letztendlich entsteht ein Druck zu sagen, wir müssen unsere Abhängigkeit auch verringern. Wir müssen das Risiko minimieren. Hm. Wir müssen auch überdenken, ob wir das alles genauso, wie wir es heute haben, noch in Zukunft gestalten wollen, ob das wirklich dem Wertesystem auch ein Stück weit dieser Gesellschaft entspricht. Es wird sozusagen noch ein Trend, der on top kommt, sein. Das wird sicherlich das ganze Thema beschleunigen, dass am Ende Produktion wieder zurückkommt, dass wir Produktion näher zum Konsumenten bringen werden. Mhm. Für die Logistik insgesamt eher keine so gute Nachricht.
Eher weniger Transportvolumen, meinst du?
Und weniger Strecke, klar.
Ja. Ja, es gibt ja, ich meine, einige Branchen, wo es offensichtlicherweise ein Problem gibt, wenn ich mir überlege. Ich habe neulich eine Zahl gehört, dass in der Pharmabranche 80-90% der Medikamente, die wir in Deutschland verwenden, in China und Indien hergestellt werden. Das war für mich unvorstellbar, ne? Das
ist
Wahnsinn.
Das ist etwas, was, denke ich, die breite Öffentlichkeit überhaupt nicht wusste. Auch mir persönlich war das nicht klar. Und diese Abhängigkeit, also als vernünftig denkender Mensch möchte man diese Abhängigkeit nicht haben. Da wäre ich auch bereit, entsprechend mehr zu bezahlen als Konsument, um davon loszukommen.
Und wenn das jetzt stimmt, was du sagst, dass im Prinzip in der Zukunft die Lieferketten weniger komplex, kürzer werden, mehr vor Ort produziert wird und weniger Transporte stattfinden. Wäre generell erstmal so gesprochen nicht so positiv für euch. Weniger Transporte, weniger globale Lieferketten, weniger Komplexität ist erstmal so für euch nicht so ideal. Wie werdet ihr euch einstellen auf diese Veränderung dann?
Also wir haben die Veränderung bisher eher als, das ist etwas, was in den nächsten 5 Jahren passieren wird, sodass man es spürt. Hm. Vielleicht auch noch nicht signifikant spürt, stattfindet. Und jetzt muss man sich sicherlich darauf einstellen, dass das Ganze möglicherweise in verkürzten Zeiträumen abläuft. Hm. Für uns als Unternehmen heißt das, wir müssen einfach letztendlich lokaler auch wieder agieren. Das heißt nicht, dass wir deswegen nicht international agieren, weil auch in USA oder in China oder in anderen Ländern werden logistische Prozesse stattfinden und wir können dafür gute Lösungen anbieten. Wir müssen einfach letztendlich unsere Lösungen dann auch in den lokalen Märkten deutlich stärker ausrollen. Und es ist ja nicht so, dass deswegen die Kunden weniger international agieren werden. Also ein typisches Unternehmen, das heute unsere Lösungen einsetzt, ist heute schon nicht nur auf 1 oder 2 Länder fokussiert. Und das wird sich auch nicht ändern, sondern ganz im Gegenteil. Es wird eben dann so sein, dass diese Unternehmen möglicherweise verschiedene Produktionsstätten aufbauen. Und wir sind dann die Lieferanten, die eben von den Produktionsstätten ausgehend das Fulfillment mit unseren Lösungen unterstützen, als Beispiel.
Also ihr müsst euch weiterentwickeln.
Wir müssen, ja.
So wie ihr schon seit 40 Jahren gemacht habt, erfolgreich.
Ja. Im Übrigen, ich kann wirklich mit Hug und Recht behaupten, dass die Entwicklung der letzten 3 Jahre in AIB deutlich schneller war als die 6 Jahre davor.
Mhm, sehr gut. Markus, vielen Dank für das Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Und bis zum nächsten Mal.
Boris, ich bedanke mich herzlich. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.
Klasse. Bis dann. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Markus Meissner von AIB. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr regelmäßige Hörer des Podcasts bleibt oder werdet. Am besten ihr abonniert den BVL Digital Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.